Herzlich willkommen zum Purple People Talk vor der 14. Woche und dem Spiel der Minnesota Vikings bei den Tampa Bay Buccaneers. Mein Name ist Jonas Sterk und an meiner Seite sind von uns mal wieder Stefan Starke und Jan Able. Und wir haben auch diese Woche mal wieder einen externen Gast, und zwar Buccaneers-Fan und PFF-Mitarbeiter Timo Riske. Hallo Timo und danke, dass du da bist.
Ja, hallo zusammen, schön, dass ich da sein kann. Ist ja, glaube ich, schon das zweite Mal, dass ich hier sein darf. Das letzte Mal ging es, glaube ich, um die Packers. Jetzt geht es endlich mal um meine Bugs.
Ja, du hast es schon gesagt, du bist, meine ich, sogar der Erste, der zum zweiten Mal hier ist, also der erste Externe. Bisher haben wir da immer ganz gut durchgewechselt. Aber für diejenigen, ist ja schon ein bisschen her, die dich nicht mehr in Erinnerung haben, sag doch noch einmal schnell für alle, was du so machst, wo du in der Football-Community so zu finden bist und generell auch nochmal dein Twitter-Handle, damit alle sehen können, was du so außerhalb noch machst.
Ja, ich bin der Timo. Ich bin jetzt schon seit ja, knapp 10 Jahren, tue ich mir das schon an, bin ich schon Bucks-Fan. Und seit 1,5 Jahren bin ich bei PFF, früher Pro Football Focus, ausgeschrieben. Und ja, arbeite da als Data Scientist. Das heißt, ich bin quasi einer von denen, die die ganzen Daten und Statistiken kriegen, die wir da erheben. Und versuche daraus irgendwie analysieren, Schlüsse zu ziehen. Im weitesten Sinne ist das meine Aufgabe.
Gut, dann schalte ich mich ein. Begrüße dich natürlich auch herzlich, Timo. Nachdem du letztes Jahr kurzfristig eingesprungen bist, dankenswerterweise. Wir kennen uns ja jetzt schon länger und ich habe ein, zwei Fragen an dich bezüglich PFF. Erste Frage: Was ist so das Projekt, dein Herzensprojekt, das du in den letzten 1,5 Jahren betreut hast auf dieser, naja, Internetplattform, würde ich es mal nennen?
Ja, da gibt es mehrere, würde ich sagen. Also, ich meine, wir haben ja verschiedene Projekte. Manche Projekte sind Sachen, die jeder sehen kann, weil die sozusagen für Consumer gemacht sind. Da haben wir jetzt gestern eigentlich, vorgestern erst, haben wir den neuen Mock-Draft Simulator für diese Saison haben wir online gestellt. Das heißt, den habe ich quasi vor einem halben Jahr von Null auf hochgezogen. Und jetzt haben wir den zusammen mit unserer IT-Abteilung haben wir den auf die Seite gebracht. Das heißt, da könnt ihr hingehen und könnt halt, ja, ich meine, das Prinzip Mock-Draft kennt ja wahrscheinlich jeder und da kann man halt alleine quasi gegen den Computer kann man dafür sein Team draften und kriegt auch am Ende eine schöne Note. Auch ganz nett. Ja, das ist natürlich ein Projekt, was ich jetzt mittlerweile seit März kommt sehr gut an, weil es einfach auch gerne gemacht wird von Leuten. Weil der Draft ist immer sehr faszinierend, wenn es darum geht, dass man sein Team verbessern kann. Das macht jedem Spaß. Ja, und dann gibt es auch natürlich noch mehrere Projekte, auch von denen man von außen gar nicht so viel mitbekommt. Zum Beispiel habe ich mit meinem Kollegen Eric Eager auch von PFF, haben wir im letzten halben Jahr zum Beispiel mit den NGS-Tracking-Daten vom Big Data Bowl gearbeitet, die zur Verfügung stehen. Also ich meine, die NFL hat ja Tracking-Daten von jedem Spiel, von jedem Spieler, von jedem Spielzug. Das heißt quasi, von jedem Spielzug hast du quasi die Daten, wo zu jeder Zehntelsekunde jeder Spieler sich auf dem Feld befand, wo der Ball, wo jeder Spieler hinguckt, in welche Richtung jeder Spieler läuft. Also du weißt quasi alles, wo jeder Spieler gerade ist. Und ein Teil dieser Daten wird veröffentlicht für so Wettbewerbe von der NFL. Und mit den Daten, die Daten haben wir genommen und haben versucht, Coverage, also sozusagen Cornerbacks im Wesentlichen, ich meine, geht auch um Safety, so Linebacker, aber Cornerbacks ist erstmal am einfachsten, weil die halt öfter Man-Coverage spielen und da ist es einfach einfacher zu bewerten, ja, quasi zu bewerten, wie nah ein Cornerback seine Receiver decken kann. Das ist was, was man halt sonst schwer herausfinden kann. Klar, wir wissen irgendwie, wie viel Yards ein Cornerback abgegeben hat oder so Sachen. Aber das kann teilweise sehr viel Glück sein. Es hängt sehr viel davon ab, wie gut der gegnerische Quarterback ist, ob die Würfe in die Richtung des Cornerbacks genau waren oder nicht. Da hat der Cornerback ja keinen Einfluss drauf. Das heißt, so die klassischen Statistiken für Coverage-Player, insbesondere für Cornerbacks, sind so ein bisschen fragwürdig, inwiefern die Fähigkeit eines Cornerbacks wirklich darstellen. Und ja, da sind wir dann so hingegangen und haben wirklich versucht zu messen, wie bei jedem Spielzug, also nicht nur, wenn der Ball in die Richtung geworfen wird, sondern bei jedem Spielzug zu messen, zu beschreiben, wie gut ein Cornerback seinen Receiver gedeckt hat. Oder auch zum Beispiel überhaupt mal herauszufinden, wer wen deckt. Ja, das ist ja auch gar nicht klar. Ich meine, wenn man den Spielzug guckt, dann weiß man natürlich, wer wen gedeckt hat, meistens. Aber das natürlich automatisch aus den Daten herauszufinden, ist natürlich auch gar nicht so leicht. Und das haben wir jetzt zum Beispiel in einem halben Jahr gemacht. Und ja, das ist so ein Projekt, wo wir dann jetzt auch bei einer Konferenz, eine Analytics-Konferenz sozusagen, unser Projekt vorstellen werden und irgendwann nächstes Frühjahr. Und das, ja, das war jetzt zum Beispiel auch eine relativ große Sache in den letzten 6 Monaten, was für Spaß gemacht hat und wo wir eigentlich ganz gute Ergebnisse erzielt haben.
Ja, auf jeden Fall spannend. Freue mich natürlich auch, dass du dir in deinen eigenen Mock-Draft-Simulator so ein bisschen angekündigt hast, nachdem ich den ja letztes Mal so praktisch wirklich die allererste Version für den Fanclub sogar testen durfte. Ich habe noch die Frage, und zwar ganz an einem ganz bestimmten Beispiel. Ich glaube, es war Austin Gale, einer eurer PFF-Analysten, der nach der letzten Woche, ich würde mal sagen, den Hot-Take rausgehauen hat: Jalen Hurts ist der beste Quarterback der NFC East. gut, ich denke, alle Zuhörer werden es wissen, aber Jalen Hurts ist diesjähriger Rookie, Second-Round-Pick der Eagles, der jetzt Carson Wentz wohl abgelöst hat nach sehr langen, sehr schlechten Leistungen von Wentz. Dann dachte ich mir so, ja, eigentlich mag ich PFF dafür, dass es eben nicht diese Hot-Takes gibt. Gleichzeitig waren dann sofort 2 PFF-Analysten in meiner Timeline, die das sofort widerlegt haben, oder Stop It hat einfach nur Sam geschrieben. Wie sehr sind diese Takes und diese Tweets von einzelnen Analysten mit abgesprochen oder sind alle komplett frei? Gibt ja auch ganz viele Podcasts inzwischen von euch. Wie sehr seid ihr da frei in euren Takes? Das frage ich dich, der ja auch durchaus mal den ein oder anderen Take bisschen weiter aus dem Fenster gewagt
wählt. Bisschen weiter, okay. was wir aus unseren, ich meine, klar, das ist so, das macht sich immer wieder bemerkbar, das ist so ein bisschen das Problem, ja. Also was wir mit unseren privaten Accounts, auch wenn der PFF dran steht, mit unseren ganz normalen Twitter-Accounts schreiben, das ist erstmal unsere Meinung, ja, was wir denken oder so. Das hat erstmal nichts, überhaupt nichts mit PFF zu tun. Das ist natürlich dramatisch, ich meine, das passiert so oft, dass man irgendwas schreibt, ja, und sagt irgendwie, das ist so und so, ja, die Steelers taugen nichts. Und dann hat man direkt die ganzen Leute in seiner Menschen, ja, PFF erzählt wieder Mist und deswegen taugt PFF nichts, ja, obwohl es ja in dem Moment einfach nur meine eigene Meinung ist oder was ich dazu denke, ja, wie ich das analysiere. Ja, das heißt ja nicht, dass das alle bei PFF genauso denken. Und ja, und klar, dieser Jalen Hurts Take ist natürlich wahrscheinlich einfach nur da, um ein bisschen Aufmerksamkeit, Engagement zu erzeugen. Ja, ich meine, letztendlich wissen wir über Jalen Hurts natürlich noch sehr wenig, was das jetzt letztendlich wird. Ich meine, er spielt ja erstmal gegen die Saints, das ist natürlich auch erstmal so eine der schwersten Sachen, die man machen kann im ersten Start. Also ja, abwarten.
Ja, also ich glaube, da gibt es viele Beispiele, gerade wenn Leute eben nicht realisieren, wie viele verschiedene Analysten ihr eigentlich habt und wie viele verschiedene Leute auch eben über ihre privaten Accounts ihre eigenen Meinungen bringen. Habe ich auch vor ein paar Wochen wieder das Beispiel gehabt, wo irgendjemand PFF Kirk Cousins Bashing vorgeworfen hat, wo der eigentlich konstant unter den, ja, Top 6, Top 8 Quarterbacks in eurem Grading-System sich dieses Jahr wieder befindet. Und
letztes Jahr, glaube ich, auch, ja.
Ja, letztes Jahr auch und eigentlich mit 2, 3 Jahren Ausnahme relativ konstant eigentlich immer. Deswegen wird da halt oft von einem Analyst, der halt wieder da was dazu schreibt, der da vielleicht etwas kritischer gegenüber Cousins ist, zum Beispiel in dem konkreten Beispiel, das wieder komplett auf den Konzern, auf die Plattform geschlossen. Und deswegen glaube ich, da auch für unsere Zuhörer sollte man vielleicht öfter auch mal gucken, ob das jetzt von PFF selber und auch die Tweets über die PFF-Accounts kommen ja oft von unterschiedlichsten Leuten, oder ob das jetzt eben von den privaten Accounts der PFF-Analysten kommt. Also da, das ist ja auch eine sehr diverse Gruppe, glaube ich, von denen, die ich jetzt so in meiner Timeline alle habe.
Definitiv, ja, definitiv. Ich meine, es spiegelt sich ja sogar in den Artikeln teilweise wieder. Also ich meine, da ist es natürlich ein bisschen mehr. Ich meine, in Artikeln gibt man eigentlich keine Hot-Takes raus. Im Gegensatz auf Twitter, wo es ja auch viel einfach mal teilweise darum geht, einfach ein bisschen Spaß zu haben und einfach mal Diskussionsrunde aufzuwerfen oder so. Aber selbst in den Artikeln ist es natürlich so, dass wenn jetzt jemand einen Artikel schreibt bei uns, das heißt ja nicht, dass die anderen alle derselben Meinung sind. Also manchmal lese ich mir auch einen Artikel durch und denke, ah, das ist, keine Ahnung, denke ich jetzt aber nicht, dass das so ist oder so sein sollte. Aber das ist ja klar.
Und um jetzt vielleicht langsam auf die Zielgerade von PFF einzubiegen, du hast ja, wie Jonas schon gesagt hat, mit den Grades eigentlich erstmal gar nichts zu tun. Ja?
Also, genau, ja. Ich vergebe die nicht.
Genau. Du arbeitest dann mit ihnen. Du bist Data Scientist, steht so offiziell bei dir. Ich weiß, du bist ein ziemlich versierter Mathematiker. Was ist so dein überraschender Take, den du selber herausgefunden hast? Also PFF macht ja alles in der Data Science, so von wegen, das Passspiel ist viel wichtiger als das Run-Game, aber dann geht es auch immer tiefer. Coverage ist über Pass-Rush in der Defense. Was ist so deine Sache, dass du durch PFF auch rausgefunden hast, wo du denkst, oha, das hätte ich vorher am wenigsten gedacht?
Was heißt am wenigsten? Zum Beispiel eine Sache, die wir jetzt relativ frisch gefunden haben, weil wir sie sozusagen das erste Mal die Daten hatten, dass das tatsächlich so ist. Wenn du einen Receiver hast und du hast einen Cornerback dagegen, dann ist der Receiver erstmal dominant. Ja, also obwohl es dann teilweise so Cornerback wie Jalen Ramsey gibt, die dann halt auch mal einen Elite-Receiver kaltstellen, ist es schon so, dass im Schnitt ein guter Receiver das Matchup gegen einen guten Cornerback eigentlich jetzt nicht gewinnt, indem er 150 Yards fängt oder so, aber schon trotzdem im Schnitt ganz gut aussieht, auch gegen gute Cornerbacks. Und andersrum halt schlechte Receiver gegen Man-Coverage wenig machen, auch gegen mittelmäßige Cornerbacks oder so. Also die Receiver sind schon in dem Matchup relativ dominant, was natürlich wahrscheinlich verschiedene Dinge, es könnte natürlich daran liegen, klar, der Receiver diktiert natürlich, was er tut, ja, der Cornerback muss ja sozusagen reagieren auf die Bewegung des Receivers. Aber wahrscheinlich hängt da noch die Chemie mit dem Quarterback, kommt natürlich auch ins Spiel. Ja. Ich meine, der Cornerback deckt immer andere Receiver und jeder Quarterback wirft ein bisschen anders zu seinem Receiver und der Wide Receiver weiß es ja halt einfach, wie sein Quarterback wirft und hat da also wahrscheinlich das perfekte Timing. Und wahrscheinlich ist es dann für den Wide Receiver einfach einfacher. Also für einen guten Wide Receiver sozusagen seine Klasse auszuspielen, auch gegen gute Cornerbacks, zusammen mit seinem Quarterback, der im Idealfall auch gut ist.
Ja, das, denke ich, war für alle Zuhörer doch durchaus ein interessanter Exkurs, weil, glaube ich, viele schon auch nicht ganz zu 100% mit dem vertraut sind, was PFF eigentlich so in Gänze tut, weil sie ja zum Teil eben auch aus finanziellen Gründen, weil das ja auch nicht wenig Geld kostet. denke ich, nur so an der Oberfläche mitbekommen, was da eigentlich so passiert. Deswegen dachte ich, wenn wir die schon mal hier haben, bringen wir das mal hier rein. Aber wir sind natürlich hauptsächlich hier wegen dem kommenden Spiel und das findet halt am kommenden Sonntag zwischen zwei Teams statt, die vor allem in der Offense eigentlich Potenzial haben und Personal haben, um explosiv und generell sehr effizient zu sein. Aber irgendwie scheint bei beiden Teams an vielen Stellen noch so ein bisschen Sand im Getriebe zu sein, was eben in vielen Diskussionen auch so ein bisschen auf die Playcaller und generell die offensiven Coaches natürlich zum Teil auch zurückzuführen ist. Wir haben hier schon oft über das offensive Coaching der Vikings gesprochen. Auch bei den Buccaneers gibt es da immer wieder Diskussionen, weil man eben einfach davon ausgeht, dass eine Offense mit Tom Brady als Quarterback den Receiving-Waffen, die man hat, und ja auch eigentlich einer guten Offensive-Line, halt eigentlich konstanter und generell irgendwie besser sein müsste. Deswegen auch erstmal direkt an dich die Frage, Timo, wie siehst du dieses offensive Coaching der Buccaneers und bist du der Meinung, dass der offensive Coaching-Staff mit vor allem natürlich Bruce Arians, dem Head Coach, und Byron Leftwich als Offensive Coordinator und ich meine auch Playcaller, diese Offense ja nicht sogar bremsen?
Ja, es ist schwierig, sage ich mal, schwieriges Thema. ich meine, das ist natürlich so, dass Bruce Arians vor allem, ich weiß nicht, inwiefern Leftwich dieselbe Philosophie verinnerlicht oder nicht. Das werden wir vielleicht irgendwann mal sehen, wenn er irgendwann mal ohne Bruce Arians coacht. Dass Bruce Arians ja immer vertikal passen will, was ja an sich erstmal nicht schlecht ist, aber im Moment ist es halt bei den Buccaneers irgendwie das Problem, dass Tom Brady eigentlich die Pässe noch ganz gut werfen kann. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie totale Eier sind, die der noch tief wirft und er unterwirft die weiten Pässe auch jetzt nicht wirklich. Er überwirft die teilweise sogar. Also der Arm ist irgendwie noch da. Er wirft halt im Vergleich zu James Winston letztes Jahr, wirft Tom Brady natürlich nicht ganz so gerne in enge Fenster, gerade über die Mitte. Und dadurch fehlt den Buccaneers irgendwie so ein bisschen die Dimensionalität. Im Wesentlichen werfen sie halt viel, viel tief, vor allem über die Sideline, ja, das heißt nach außen. Und wenn das klappt, dann sieht die Offense super aus, ja, dann sind sie total dominant. Ja, dann können sie halt auch mal irgendwie 45 Punkte gegen die Raiders oder so erzielen. Aber wenn es nicht klappt, dann verliert man halt auch mal gegen die Bears oder verliert fast gegen die Giants. Weil halt sonst in den mittleren Routen, was letztes Jahr mit Godwin noch total gut geklappt hat über James Winston, das klappt irgendwie dieses Jahr gar nicht. Ich weiß nicht, ob gut Godwin war jetzt natürlich auch teilweise verletzt, ob da jetzt irgendwie ein Problem ist, dass er nicht hundertprozentig fit ist und deswegen die Routen nicht so sauber läuft wie sonst, oder ob Tom Brady halt einfach wahrscheinlich auch ein bisschen länger zögert auf diesen Routen. Auf jeden Fall kommt da nicht viel zusammen und deswegen ist es das Passing Game so ein bisschen so underneath Zeug. Dann über die Running Backs geht halt gar nichts im Passing Game, was ja sonst immer mit Tom Brady bei den Patriots perfekt geklappt hat. Ich glaube da gar nicht. Das heißt, letztendlich sind sie sehr davon abhängig, dass die tiefen Bälle sitzen. Und das ist sehr volatil von Woche zu Woche und deswegen weiß man im Moment nicht so recht, was man von ihnen kriegt. Und gerade halt diese Bälle über die Mitte, die könnte man natürlich ein bisschen erzwingen, indem man halt mal ein bisschen mehr Play-Action spielt. Ich glaube, die Buccaneers sind auf 31 oder 30 in Play-Action-Rate. Ich glaube, irgendwie nur 15% oder so, also jeder sechste, siebte Pass ist mal Play-Action. Und ich meine, damit kann man natürlich die Fenster über die Mitte, ja, die Brady offensichtlich ein bisschen weiter haben will als andere oder als letztes Jahr noch. Die könnte man halt damit vielleicht mal ein bisschen erzwingen, ein bisschen weiter öffnen, aber dem ist nicht wirklich der Fall gewesen vor der Bye-Week. Dadurch humpelt die Offense noch ein bisschen vor sich hin Und ja, ich denke schon, dass Arians und Leftwich da ein bisschen von ihrer Route, von ihrer Standardroute ein bisschen abweichen könnten. Brady da ein bisschen mehr helfen könnten. Die Hilfe braucht er halt einfach mittlerweile. Dass er halt auch seine Offense spielt, in der er sich wohlfühlt. Ja, bisschen mehr Play-Action und ein bisschen mehr versuchen, die Fenster über die Mitte zu treffen, weil ich meine, ein akkurater Werfer ist er ja auf jeden Fall noch. Also es ist ja nicht so, dass er Gefahr läuft, bei jedem Pass über die Mitte irgendwie intercepted zu werden, weil er irgendwie einen Wide Receiver irgendwie unterwirft oder so. Also genau ist er ja eigentlich noch, das ist nicht das Problem.
Um da anzuschließen, du hattest ja jetzt schon kurz gesagt, dass viel über die Offense entweder Big Play oder ja, Swing Pass auf den Running Back. Und du hast auch natürlich schon richtig gesagt, dass gerade dieses Running Back Passing Game überhaupt nicht funktioniert, was aber nicht daran liegt, dass es Brady nicht versucht. Also immer, wenn ich die Bucks geguckt habe, dann hat ein Leonard Fournette oder ein Ronald Jones doch die ein oder anderen Targets gekriegt, wo ich mir denke, naja, wenn man dieses Wide Receiver Corps sieht und auch dieses Tight End Corps, dann sollten gerade die zwei Arten oder die zwei Backs nicht unbedingt die Targets bekommen, was ja dementsprechend dann halt auch meistens nicht so toll lief. Woran machst du das fest, dass Brady das ähnlich wie New England immer noch spielt, obwohl er nicht diese Waffen hat? Macht das so an Brady fest oder gar am Coaching?
Ja, das würde ich gerne wissen. Eine Sache ist, die Bucks laufen definitiv weniger Routen über die, sagen wir mal, über die Mitte, so 10, 15 Yards, ja, da wo sozusagen das First Down immer gemacht wird, Zone des Feldes als letztes. Also heißt, im Wesentlichen gibt man Brady so ein bisschen die Möglichkeit, okay, wir haben hier zwei Leute, die, vielleicht haben wir noch einen irgendwie auf einer Hitchroute oder so, ein Tight End, aber wenn da nichts offen ist, und ich meine, Brady ist natürlich einer, der den Ball schnell loswerden will, also ich meine, wenn er einmal irgendwie die Hitch liest und da ist nichts und dann sieht er Situation, dann wirft er natürlich sehr schnell zum Running Back. Ja, das macht Brady natürlich einfach gerne. Und das Problem ist halt, dass da nichts kommt. Dass da die Offense designt da nicht viel. Also ich sehe jetzt mal selten, wo der Running Back den Ball kriegt und sagt, okay, jetzt müsste aber auch mal seine 10, 15 Yards machen nach dem Catch. Meistens ist da nicht sehr viel Platz. Und wenn er dann mal Platz hat, dann gibt es halt auch hin und wieder mal einen Drop. Das war natürlich bis jetzt katastrophal. Die Anzahl der Drops von den Running Back war schon sehr, sehr hoch. Vielleicht, weil sie es auch einfach nicht gewöhnt sind, weil wenn du halt mit James Winston spielst, dann kriegst du als Running Back den Ball. Entweder ist es designed, entweder weißt du da direkt, dass du ihn kriegst, weil es einfach designed ist. Okay, du kriegst einen Screen und gut ist. Oder du kriegst ihn vielleicht 4 Sekunden ab Snap oder so, wenn James alles gelesen hat, okay, deep ist gar nichts. Jetzt werfe ich mal zum Running Back und Brady wirft den Ball halt nach 2,5 Sekunden schon zum Running Back, wenn er durch seine 2 Reads oder 3 Reads durch ist, was ja bei ihm sehr, sehr schnell geht, vielleicht recht zum anderen Quarterbacks. Und vielleicht ist Ronald Jones das einfach nicht gewohnt, so schnell den Ball zu kriegen, wenn es nicht unbedingt designed war und kommt damit noch nicht klar. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall klappt es nicht immer gut.
Ja, ich glaube, das ist...
Ich habe mal eine Frage, die... Oder, ja, Jonas, mach du kurz.
Ich finde auch, es ist relativ auffällig auch und auch eben eine Gefahr für Offenses, die halt eben mit eigentlich nicht wirklich mobilen Quarterbacks, und da in die Kategorie fällt Brady natürlich total, eben versucht, sehr vertikal zu attackieren, dass man dann eben diese Art Boom- or Bust-Play hat. Also entweder hast du halt den Schuss über 20, 30 Yards oder du hast halt am Ende den Checkdown auf den Running Back. Das finde ich, das hat man bei den Vikings letztes Jahr gesehen, als man da eben versucht hat, immer sehr, sehr vertikal beim Play-Action-Game zu spielen. Da war auch Mid-Range war eigentlich fast gar nichts. Da haben wir letztes Jahr in dem Podcast auch hier oft drüber gesprochen, wo man halt auch dann so Spiele hatte, wenn dann tief eben alles dicht war, dass dann plötzlich mal nach einer Halbzeit CJ Ham, unser Fullback, die meisten Targets hatte. Und das ist halt immer, wenn du einen Quarterback hast. Ja, das ist eben auch immer, wenn du einen Quarterback hast, der dann eben auch, wenn er dann Druck kriegt, nicht mit seinen Beinen großartig improvisieren kann und du halt eben fast nur vertikale Shots callst, dann hast du halt eben die Gefahr, dass du dann Checkdown um Checkdown um Checkdown immer wieder kriegst und dann hast du halt eben dann auch einen sehr großen Target-Share für die Running Backs. Und ich habe auch noch mal eine Zahl mir angeguckt, weil ich das eigentlich immer für einen relativ interessanten Indikator halte, wie einfach eine Offense es seinem Quarterback eigentlich macht, konstant Pässe anzubringen. Nämlich, es wird ja viel über die Completion Percentage over Expectation gesprochen, aber ein Teil davon ist ja eben die Expected Completion Percentage, das heißt, wie viel man bei der Offense eben erwarten muss, dass Pässe komplettiert werden. Und da liegt Brady mit 64,2% erwarteter Completion Percentage auf Platz 31 in der Liga. Also man sieht eben auch da, dass Brady eben vom Schema her vor allem eben durch dieses vertikale Element eben sehr schwer auch gemacht wird, konstant zu spielen. Und das ist natürlich die Frage, wie sinnvoll das ist bei einem Quarterback, der halt eben eigentlich über Jahre davon gelebt hat, dass er eben sehr konstant immer wieder in 8 bis 10 Yards-Pässen eine Defense konstant auseinandergenommen hat und eben über sein Kurzpassspiel eben immer wieder gekommen ist. Und eigentlich außer 2007, sage ich mal, die Saison, wo er mit Moss gespielt hat, nie ein Quarterback war, der halt über dieses vertikale Spiel gekommen ist. Und das ist eben, finde ich, nochmal auch, wo man sieht, dass sich eben Arians und Leftwich jetzt nicht wirklich auf den Quarterback, den sie da bekommen haben, eingestellt haben, sondern eher eben, dass sie ihre Offense versuchen durchzubringen und irgendwie gucken, dass man Tom Brady da halt reinpresst in diese Offense.
Ja, und ja, ich meine, die Offense erzeugt vom Scheme her nicht viel Separation für die Wide Receiver. Also ich meine, das ist eigentlich vieles auf individueller Klasse aufgebaut, was gegen viele Teams klappt, weil die individuelle Klasse da ist. Aber ich meine, gerade gegen die Saints hat man das halt in beiden Spielen gesehen und auch schon letztes Jahr, dass die haben sich halt auch darauf eingestellt, was die Bucks Wide Receiver für Routen laufen. Und die verteidigen die ja mittlerweile im Schlaf. Ja? Also ich glaube, die Bucks haben jetzt seit 4 Spielen gegen die Saints offensiv so gut wie gar nichts mehr gemacht, weil die einfach wissen, was die Bucks machen und die individuelle Klasse wird dann ausgeschaltet, indem die dann einfach sich gut vorbereiten und dann gibt es selten einen Plan B. Das ist leider so.
Gut, jetzt haben wir eigentlich schon relativ viel Analytics und Fakten und Daten. Ich wollte jetzt einfach mal so aus Fanperspektive mal schauen, ob du uns was erzählen kannst zu dieser Beziehung Brady und Arians, weil ja, ich habe jetzt vorher in der Vorbereitung mir da ein paar Videos dazu angeguckt und dann kam da natürlich auch so die ein oder andere Pressekonferenz nach dem Spiel von Arians, der dann doch sehr deutliche Worte gefunden hat, um Brady da ein bisschen unter den Bus zu werfen und einfach die Perspektive eines Buccaneers-Fans auf diese Beziehung würde mich mal so ein bisschen interessieren, ob du da vielleicht mehr dazu
kannst, oder? Ja, ich meine, ich muss sagen, so doll interessiert mich die Beziehung zwischen Brady und Arians eigentlich gar nicht. Mir geht es darum, wie die spielen. Ich denke, auch beide sind alt genug, um damit klarzukommen. Vor allem bei Arians ist es ja gerade, der ist ja bekannt dafür, dass er kein Blatt vom Mund nimmt, wenn es um seine Spieler geht. Und ich denke, dass Arians halt einfach auf keinen Fall sich vorlassen will, dass er für Brady eine Ausnahme gemacht hat. Und deswegen ja, denke ich mal, wird er da halt auch hin und wieder in der Öffentlichkeit mal ein bisschen gegen Brady schießen, damit einfach klar ist, okay, der Arians macht das eh bei jedem und macht es auch bei Brady und behandelt den nicht anders, nur weil er einer der besten Quarterbacks der aller Zeiten ist. Und ja, ich denke, dass Brady professionell genug ist, um das jetzt irgendwie nicht, um sich davon nicht ablenken zu lassen. Also da mache ich mir eigentlich keine großen Sorgen. Ich muss auch sagen, dass ich das so genau nicht verfolge, wie da genau die Beziehung zwischen den beiden ist.
Zumal Brady ja auch aus einer Situation kommt, in dem er da für viele der greatest Quarterback all time wurde, wo er eben genauso einen Headcoach hatte, der auch immer versucht hat, alle Spieler gleich zu behandeln, wo es teilweise wohl richtig böse rumort hat in New England.
Ich glaube, Belichick hat ja auch öfters rund gemacht in Meetings oder so, hat man ja Storys gehört, also ja. Der kommt da, ich glaube, damit kommt der schon klar. Ja.
Ja, ich glaube, spannend ist halt in der Beziehung eben vor allem, wie das eben schematisch dann funktioniert. Man kann ja auch schon mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Brady hat ja einen Zweijahresvertrag unterschrieben in Tampa Bay und ich würde jetzt auch grundsätzlich mal davon ausgehen, dass er den auch erfüllen wird.
Ja, ich weiß nichts Gegenteiligeres. Ja.
Also wir haben es natürlich auch gesehen in den letzten Jahren immer wieder von Coaches, die einerseits versucht haben, ihr Schema durchzudrücken, andererseits hat man es aber auch gesehen, dass man sich da besser anpassen kann. Also als Negativbeispiel haben wir vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen, war vor allem das defensive Schema in Detroit, wo Patricia halt völlig unabhängig von seinen Spielern versucht hat, sein Defense-System durchzudrücken. Auf der anderen Seite kann man sagen, es gab ja auch immer wieder Diskussionen zwischen bei den Packers, ob Matt LaFleur und Aaron Rodgers zusammenpassen. Und da, nachdem es das erste Jahr ja durchaus ein bisschen wackelig war, hat man ja jetzt gesehen, dass sie im zweiten Jahr doch eine sehr gute Basis gefunden
War
haben
dann
und
ganz gut. Ich meine, das war ja Kyle Shanahan und Matt Ryan war ja genauso. Da wurde ja auch nach dem ersten Jahr wurde ja davon geredet, ob Matt Ryan noch der richtige Quarterback ist für die Falcons. Mit Kyle Shanahan nach 2015 und dann in 2016 war er ganz gut zwischen den beiden. Also das Potenzial ist natürlich schon da, dass es in der zweiten Saison besser wird. Ich meine, ich denke mal allein schon jetzt die Performance nach der Bye Week, also die nächsten 4 Spiele. Jetzt haben sie die erste Bye Week gehabt, hatten jetzt 2 Wochen Zeit, sich das anzugucken. Und ich meine, normalerweise ist ja Bye Week immer dieses Self-Scouting, wovon die Coaches dann reden, wo die sich angucken, was sie gemacht haben und wie es geklappt hat. Und dann müssen sie doch eigentlich mal sehen, okay, das hat hier und da nicht ganz so gut geklappt. Wir haben immer verloren, wenn die tiefen Pässe nicht geklappt haben, weil wir keine Option hatten. Und ja, dass das Play-Action generell sehr gut geklappt hat und dass man es auch nicht oft genug gemacht hat und so. Deswegen, es wird eigentlich jetzt schon viele Antworten geben an die letzten 4 Spiele, ob sich da jetzt ein bisschen was ändert in der Offense. Und wenn ja, dann habe ich keine Zweifel daran, dass das nächstes Jahr wahrscheinlich ein bisschen besser wird und Brady auch weitermacht. Wenn es natürlich jetzt die nächsten 4 Spiele nichts werden und man vielleicht sogar noch hier 2 Spiele verliert und dann irgendwie mit 9-7 die Playoffs verpasst, dann weiß ich nicht, bin ich mal gespannt. Ich meine, man weiß ja nie, was Brady dann macht, was Gronkowski dann macht. Ja, mal abwarten. Aber andererseits wird es wahrscheinlich auch, Brady ist natürlich auch so einer, wenn jetzt die Playoffs verpasst und nur 9-7 geht, dann wird das wahrscheinlich nächstes Jahr gerade deswegen nochmal anzeigen wollen und allein aus dem Grund weitermacht. Also ich denke mal, wahrscheinlich wird er nur aufhören, wenn er den Super Bowl gewinnt und das wird wahrscheinlich nicht passieren. Das ist sehr unwahrscheinlich und aus dem Grund wird er wahrscheinlich den Zweijahresvertrag erfüllen und ja, dann, wie du gesagt hast, ist die Chance eigentlich ganz gut, dass es ein bisschen besser läuft dann in der Offense, wenn sie dann nun endlich mal den ganzen Sommer dann irgendwie zusammenarbeiten können.
Ja, dann gehen wir jetzt mal auf die andere Seite, nämlich auch zu den Minnesota Vikings. Auch hier fällt ja auf, dass die Vikings eigentlich gerade im Passing Game die Möglichkeiten hätten, durchaus eine explosive Offense zu spielen. Wir haben es jetzt auch immer wieder diskutiert in den letzten Wochen. Inwieweit glaubst du von deiner, ich sag mal, außenstehenden Perspektive, mit der du auf die Vikings guckst, dass das offensive Playcalling, was bei den Vikings ja doch sehr runlastig ist, eventuell diese Offense eben doch limitiert? Und wie gut denkst du, könnte diese Offense sein, wenn man doch etwas stärker aufs Passspiel setzen würde?
Ja, ich meine, generell ist ja das Prinzip der Vikings ist ja eigentlich klar. Das ist ja so, wie es bei vielen anderen Teams mittlerweile gut funktioniert. Ich meine, ich denke da immer an die Browns, die Titans und die Vikings, die im Wesentlichen von der Philosophie da sehr ähnlich sind. Und bei den Browns und Titans gab es ja eigentlich auch ganz gut. Und ja, generell ist es ja gar keine schlechte Idee über das Outside-Zone-Running-Game. Die Defense in die Box zu holen und dann über Play-Action-Shots ja, viele Yards zu machen. Und das klappt ja auch nicht schlecht. Also die Vikings sind ja nach Yards per Play sind die sowohl, wenn man sich alle Plays anguckt, als auch wenn man sich nur die Pass-Plays anguckt, sind die ja jeweils in der Top 3 der Liga. Ja, also einfach im Sinne von halt, ja, wie viel Yards pro Spielzug machen, ist einfach eine Top 3 Offense. Ja, also das läuft alles schon ziemlich gut. Aber ja, in dieser Saison hatten sie halt teilweise einfach sehr viel, ich sage jetzt einfach erstmal Pech mit Turnovern. Ich meine, da war, glaube ich, war schon, glaube ich, mehr als letztes Jahr insgesamt. Das hat sie natürlich ein bisschen zurückgeworfen, ich glaube, die Starting Field Position. Sowohl für die Vikings Offense als auch für die Vikings Defense ist, glaube ich, jeweils. Also vor ein paar Wochen war es noch die schlechteste der Liga auf beiden Seiten des Balles. Und es kann sich vielleicht ein bisschen geändert haben, aber vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Also die Starting Field Position ist einfach auf beiden Seiten richtig schlecht. Das heißt, die Defensive kreiert keine Turnover und die Offensive hat ein paar zu viele Turnover. Und das ist ja eigentlich was sich normalerweise ein bisschen normalisieren sollte. Und ich meine, dass man halt in Yards per Play auf 3 ist, ligaweit, das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Aber natürlich, ja, die Vikings, die übertreiben es natürlich manchmal mit dem Play-Action über den Lauf zu etablieren. Ja, aber ich meine, das ist eine gute Sache, aber ja, in manchen Situationen laufen sie einfach noch viel zu viel. Und es ist halt vor allem bei Second Down, ja, bei zweiter und lang, da laufen die Vikings fast noch in 50-50, ja, also fast noch in der Hälfte ihrer zweiter und lang Spielzüge laufen die Vikings noch, und das ist dann einfach irgendwo zu übertrieben, weil damit kriegst du normalerweise keine First Downs, dann bist du in Third Down und dann ist deine Play-Action-Philosophie eh dahin. Und da könnte man eigentlich ein bisschen, ja, das stimmt schon, da müsste man ein bisschen vom Lauf ein bisschen weggehen. Gerade, ich glaube, bei First Down ist es ganz okay. Bei First Down laufen sie ein bisschen mehr als andere Teams, aber cool, das ist halt die Philosophie und es ist auch nicht so extrem viel. Aber gerade bei Second Down müsste man dann halt einfach hingehen und ein bisschen mehr passen. Und was mir halt bei den Vikings extrem auffällt, ist bei zweiter und kurz, also zweiter und eins, zweiter und zwei, da laufen sie eigentlich nur. Und ich meine, es gibt meistens einen First Down, ja, es ist ja an sich nicht schlecht. Aber gerade wenn man auch seine Offense auf Play-Action aufzieht, dann ist das doch gerade die Situation, wo man halt mal Play-Action benutzen sollte. Ja, zweiter und eins, Heavy Formation, Defense erwartet den Lauf und gerade dann sollte man das doch ausnutzen, wenn die Offense doch sowieso auf Play-Action aufgebaut ist, dass man da Play-Action benutzt, man tiefen Shot versucht und wenn es nicht klappt, kann man bei dritter und eins immer noch laufen oder sogar bei vierter und eins, also man hat danach immer noch zwei Möglichkeiten. Deswegen, das ist ein bisschen enttäuschend, also da passt die Liga ungefähr zu 30%, also ein Drittel passt die Liga da in diesen Situationen, oder 1 oder 2. Und die Vikings irgendwie nur zu 8% oder so. Also so, ja, suchen die gar nicht. Das ist ein bisschen, ja, wenn man sowieso die Philosophie hat, Play-Action, dann sollte man das dann auch ausnutzen, wenn man mal so eine gute Situation hat, wo der Gegner wirklich drauf einfällt, definitiv drauf einfällt, weil es so aussieht, als würde sie laufen, weil du nur ein Jahr brauchst. Ja, da wundere ich mich ein bisschen, warum man diese perfekten Situationen nicht ausnutzt, weil sie eigentlich genau zu der Offense passen würden.
Ja, also ein bisschen enttäuschend ist, glaube ich, schön ausgedrückt, wenn man von außen dran steht. Wenn man sich das jede Woche selbst anguckt, dann ist das doch ein bisschen mehr als ein bisschen enttäuschend. Ich will mal wieder Jan reinbringen. Jan, was hältst du von unserem Offensive Coordinator Kubiak? Wie siehst du sein Play-Calling? Siehst du vielleicht auch außerhalb der Analytics irgendwo Sachen, die auf jeden Fall gut macht, Probleme?
Ich glaube, du kennst meine Position dazu. Also ich sehe das relativ ähnlich. Ich finde, wir bringen uns gerade in Second und in Long vor allem oft in unglückliche Third-Down-Situationen, wo man einfach mit dem Pass schon es einfach uns leichter machen könnten, wenn wir einfach mehr Yards vorher schon bewältigen könnten. Dazu finde ich es zurzeit ein bisschen schwer Inside-Run-lastig, also oder nicht direkt Inside, aber ich finde, wir gehen relativ wenig über die Outside, was ja eigentlich die Stärke von unserem Running Back wäre, gerade mit seinem Speed und seinen Cuts. Also Manchmal habe ich da wirklich aus der Fanperspektive so das Gefühl, fuck, mach doch mal was anderes. So, also es fühlt sich manchmal sehr festgefahren und sehr eindimensional an. Wir hatten bisher das Glück dieses Jahr, dass Cousins und Jefferson und Thielen uns dann im Late Game, wenn es dann wirklich drauf ankam, immer wieder mit super Leistungen und teilweise wirklich On-Point-Drives dann nochmal rausgezogen haben. Aber mir wäre es deutlich angenehmer, wenn wir uns gar nicht erst in diese Situation bringen würden. Und dazu müssten wir einfach mal aufhören, ums Verrecken laufen zu wollen und einfach mal zu sehen, gerade gegen Gegner, wie die Jaguars, so deren Cornerbacks hatten wir es in der Pod-Episode davor, die waren eigentlich eine laufende Katastrophe. Und wir haben gewartet, die zu attackieren, bis es eigentlich gar nicht mehr anders ging. Versteht kein Mensch, warum. Das Game hätte so souverän verlaufen können und wir haben es uns einfach so schwer gemacht, indem wir so viele Downs einfach nur mit ineffektivem Running dann zum Teil auch. Ich meine, am Ende haben die Yard-Zahlen gepasst, aber es gingen einfach so viele Downs flöten für Runs, die man einfach sinnvoller für einen Pass verwendet hätte.
Ja, ich glaube, auch ich habe dazu in den letzten Wochen schon genug gesagt. Ich glaube mittlerweile sehr stark, dass dieser große Fokus aufs Running Game das doch sehr stark limitiert. Und ich finde auch, also es gibt ja mittlerweile einige Teams, die ein sehr ähnliches Schema spielen. Niners und Titans und Browns wurden natürlich schon genannt. Browns natürlich sowieso mit Stefanski, der letztes Jahr hier noch Offensive Coordinator war. Aber man muss ja auch sehen, auch die Rams spielen ein ähnliches Schema, auch die Packers spielen ein Schema, welches aus diesem Coaching-Tree kommt. Auch die Bengals spielen dieses Schema und es sind trotzdem Teams, die halt tendenziell auch bei neutralen Game-Situationen eher zu den passlastigeren Teams gehören. Das heißt, man kann schon auch deutlich passlastiger sein aus diesem Schema heraus. Und das, finde ich, das versäumt man halt eben doch relativ stark, egal ob das jetzt bei Second and Long ist, wo ich mittlerweile wirklich gefühlt jedes Mal am liebsten meine Fernbedienung in den Fernseher werfen würde, wenn es wieder passiert, weil es ist einfach so die schlechteste Situation, wo du laufen kannst. Also okay, Dritter und Long vielleicht noch ein bisschen schlechter, aber Second and Long, damit wirfst du halt eigentlich deine Serie schon weg und in einem und im Football, der immer offenslastiger wird, der immer mehr Punkte produziert, kannst du dir halt einfach nicht mehr erlauben, Drives wegzuwerfen. Und Second and Long Run ist mehr oder weniger genau das. Und das ist halt das, was mich dieses Jahr sehr stört. Dass ich weiß nicht, ob das an fehlendem Vertrauen zu Cousins oder woran auch immer liegt. So jedes Mal, wenn die Vikings nach dem ersten Versuch 10 Yards oder mehr zu gehen haben, habe ich das Gefühl, wird einfach nur noch irgendwie versucht, den Ball nicht per Turnover abzugeben und dann irgendwie noch 3 Yards Field Position rauszuholen, wofür auch immer das in dem Moment gut sein sollte. Und man schenkt diese Serie in dem Moment einfach ab. Und damit limitiert man das Ganze halt schon, gerade wenn man eben sieht, spät in den Spielen und auch bei Third Downs generell, sind die Vikings dieses Jahr eigentlich sehr effizient. Das heißt, man kann ihnen eigentlich in dieser Situation auch vertrauen, dass die Ergebnisse nicht so schlecht sein werden. Und gerade gegen ein Team wie Tampa Bay, da werden wir gleich in der Preview noch drauf kommen, kannst du es dir eben eigentlich überhaupt nicht leisten, da solche Serien einfach wegzuwerfen, weil ansonsten wirst du gegen diese Defense nicht viel holen. Und deswegen glaube ich schon, dass in dieser Offense doch auch deutlich mehr drin wäre. Und es wird ja auch immer wieder gerne gesagt, wenn Cousins viel passen muss, wird der ineffizienter. Also die passlastigste Saison bei neutralen Game-Situationen war 2016 Washington, wo er, glaube ich, knapp unter 55% bei neutralen Situationen bei Early Downs gepasst hat. Und da war er, und in diesem Jahr war er nach EPA pro Play der zweitbeste Quarterback.
Das heißt, das war, glaube ich, seine beste Saison bei Washington. Ja,
genau. Und das zeigt eben auch da wieder, dass er auch in Situationen, wo er viel passen muss, das eben auch kann. Und er hat es auch bei den Vikings in den letzten Jahren immer wieder gezeigt. Er ist bei Third Down wirklich guter Quarterback, was ja in den allermeisten Fällen, wenn es nicht ein oder zwei Yards zu gehen sind, eine klare Passsituation ist. Selbst bei Third and Three wird mittlerweile, glaube ich, bei fast 80% gepasst, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und auch in Comeback-Situationen hat er zuletzt gut ausgesehen, hat das gegen die Panthers gemacht, hat das gegen die Jaguars gemacht, auch in der Verlängerung dann wieder. Dann natürlich vor allem auch im letzten Jahr dieses 20-Punkte-Comeback gegen Denver, die jetzt auch keine so schlechte Defense haben. Also er hat es immer wieder gezeigt. Und trotzdem wird immer noch behauptet, er könne das nicht, er könne nicht spielen, wenn alle damit rechnen, dass er passt. Und im Endeffekt meint man immer, man müsste mit dem Running Game es ihm einfacher machen. Aber im Endeffekt, wenn man sich das mal anguckt, macht man es eigentlich, bringt man ihn eigentlich genau in die Situation, in dem man ihn nicht haben will, nämlich in den offensichtlichen Passing-Situationen, die er halt bei Third Down immer wieder hat. Und es wird ja auch immer gesagt, mit Dalvin Cook, so gut Dalvin Cook auch ist, aber das Running Game der Vikings ist, das Early Down Running Game ist Nummer 21 in EPA pro Play. Also so toll ist dieses Running Game nicht, was natürlich vor allem daran liegt, dass die Vikings eben keine konstante Offensive Line haben, gerade Interior. Das Einzige, wo ich sagen muss, wo ich unseren Coaching-Staff mal ein bisschen rausnehmen muss, ist eigentlich das, was Jan gerade gesagt hat, nämlich mit den vielen Inside-Runs. Das liegt einfach mittlerweile daran, dass durch die vielen Outside-Runs, die in den Wochen davor so gut funktioniert haben, mittlerweile die Gegner gerade die Playside-Edge ziemlich hart spielen und es einfach kaum noch möglich ist, da rauszukommen. Das heißt, sie spielen sehr hartes Outside-Contain und deswegen, selbst wenn Läufe über außen gecallt werden, kommt meistens entweder Cutback oder zumindest wird hochgecuttet und eben nicht raus, weil das mittlerweile einfach kaum noch möglich ist, weil gegen die Vikings eben durch die Gefahr von Dalvin Cook im freien Feld mittlerweile ein sehr, sehr hartes Contain gespielt wird. Das heißt, die vielen Inside-Runs sind eben da auch ein Produkt von dem, was Defenses den Vikings da in den letzten Wochen präsentiert haben.
Ja, da jetzt das vielleicht nochmal den Abschluss zu setzen. Gerade du, Timo, hast ja letztes Jahr, glaube ich, einen interessanten Artikel über Kirk Cousins gebracht, der so ein bisschen beleuchtet hat, galt ja immer im Narrativ, dass Kirk Cousins, wenn es entscheidend ist oder auch wenn es zu Primetime geht, in Night Games, wirklich versagt. Also das war zumindest der mediale Eindruck. Gut, ich fand den schon immer, weil wir so ein bisschen wissen, was auch Sample Size bedeutet, dass einfach wenige Spiele weniger aussagekräftig sind als viele Spiele. Ja, es ist keine große Mathematik dahinter. Aber du hattest ja mal so einen Artikel, der genau das Gegenteil beleuchtet. Weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst oder ob ich dich jetzt komplett aus dem Blauen hole. Ja. Kannst du den vielleicht nochmal kurz zusammenfassen?
Ja, da hatte ich mir einfach alle Spiele von Cousins sowohl ich glaube erst ab 2015, also ab Washington 2015, als er dann Starter wurde, angeschaut und habe einfach die Night Games, also Thursday Night, Monday Night, Sunday Night, vielleicht auch Saturday, falls er irgendwann mal da gespielt hat, weiß ich jetzt nicht, irgendwie im Winter, im Dezember. Auf jeden Fall habe ich mir die Night Games habe ich einfach rausgesucht, habe ich getrennt von den anderen und dann habe ich gesehen, dass er eigentlich sogar bei den Night Games, also bei den Primetime-Spielen, seine besten Spiele hatte. Also er war eigentlich bei den normalen Spielen war er irgendwie nur so durchschnittlich bis leicht überdurchschnittlich in den meisten Werten. Und bei den Night Games war er irgendwie 80. Perzentil oder so, also einer der besten Quarterbacks der Liga. Also irgendwie so Top 6 oder so bei den meisten Sachen. Nur hat er nie gewonnen, ja. Ich meine, man spielt halt auch einfach meistens gegen viel bessere Quarterbacks. Ja, gerade auch, weil er jetzt, also ich meine, andere Quarterbacks, also wenn jetzt zum Beispiel Brady oder jetzt auch mal Holmes, wenn die Night Games hatten, dann hatten die Night Games, weil die schon so gut sind und schon so viele Zuschauer ziehen. Ja, also jeder will sich die Chiefs angucken. Das heißt, du kannst die Chiefs gegen irgendein komisches Team setzen und viele Zuschauer kommen. Aber wenn jetzt Kirk Cousins mit Washington Night Game gespielt hat, dann spielt er nicht gegen irgendeine Gurkentruppe, weil das will sich keiner angucken. Dann spielt er wahrscheinlich gegen eine der besten Mannschaften der Liga, weil sonst würde man die Washington Redskins damals nicht in Primetime setzen. Mhm. Ja, das heißt, er hat einfach gegen gute Teams da gespielt und da hat er gut gespielt, aber hat trotzdem verloren. Ja, ich erinnere mich damals 2016 gegen Dak Prescott, den Shootout, ich glaube, war Thanksgiving sogar gewesen, wo die irgendwie in der zweiten Halbzeit waren irgendwie 6 Touchdowns hintereinander von den beiden Quarterbacks, also irgendwie, oder, ja, irgendwie so, also waren ziemlich viele Punkte in der zweiten Halbzeit. Also da hat keiner von beiden hat irgendwie einen Wurf verfehlt, aber am Ende hat Dak halt irgendwie einen Touchdown mehr gehabt und hat es dann am Ende gewonnen, oder gegen Alex Smith damals 2017, wo die Chiefs plötzlich mit Alex Smith im Boot waren, hat er die auch einmal total auseinandergenommen und Kirk Cousins hat eigentlich gut gespielt, aber hat einfach keine Chance, weil die gegnerische Offense einfach noch besser war. Und das sind dann halt so Narrative, die sich gerade für die Nicht-Elite-Quarterbacks, die guten, aber halt nicht Elite und die auch nicht bei den richtig guten Teams spielen, nicht bei den besten Teams spielen, halt sich durchsetzen, weil du halt gerade als nicht ganz so gut, nicht als das beliebteste Team, oder was heißt beliebtestes, aber nicht als das beste Team, spielst du halt nur Primetime, wenn du wirklich gegen die besten Teams spielst und dann verlierst du halt im Schnitt mehr. Bei Cousins hat sich das dann halt so multipliziert, ja, hier und da mal ein bisschen Pech und dann war halt ja, einfach nie gewonnen. Ich glaube, montags war das, dass er dann einfach nie gewonnen hatte. Und es hat sich, glaube ich, die Saison dann irgendwann mal erledigt gehabt. Ich glaube, irgendwann hat er doch gewonnen, montags noch.
Chicago. Ja. Gegen Chicago hat er gewonnen.
Wenn man mal gegen Mitch Trubisky oder Nick Foles spielen darf, dann kann man auch mal gewinnen.
Ja, also auch aus Vikings Zeit kann man da noch ein Beispiel nennen mit dem Spiel, was er 2018 gegen die Rams hatte, was auch ein Ultra-Shootout war, wo er, glaube ich, mit 31-38 verloren hatte.
Ja, stimmt, ja.
Auch das war Monday
Night, das war Thursday Night, glaube ich. Aber ja, das war genau, das war ähnlich. Ja, da auch wieder super gespielt, aber ja. Gegnerische Offense war einfach ein Ticken besser und was willst du machen, ja?
Ja, also das ist, das fällt schon sehr stark auf und das geht dann natürlich eben auch sehr stark dann in die Narrative rein, gerade weil eben viele nach wie vor Quarterback-Performance gerne noch nach dem Rekord bewerten. Aber gut, das kommende Spiel zwischen Vikings und Buccaneers, auch wenn es sehr wichtig für das Playoff-Picture sein wird, ist kein Primetime-Game. Also in der Hinsicht braucht man da nicht befürchten, dass da diese Narrative wieder gepflegt werden. Aber wollen wir doch jetzt mal auf das Spiel generell kommen und erstmal anfangen mit der Buccaneers Offense gegen die Defense der Minnesota Vikings. Timo, auch du wieder zuerst. Wo siehst du da die Angriffspunkte? Bei welchen Matchups siehst du die Buccaneers vorne und wo glaubst du, können die Vikings eventuell die Buccaneers auch ärgern?
Also das heißt, Buccaneers Offense gegen Vikings Defense. Ich meine, normalerweise sollten wir natürlich mit den Wide Receivern sollten die Bucks eigentlich im Vorteil sein. Ich meine, Cameron Dantzler hat jetzt ja, glaube ich, relativ gut gespielt, die letzten Spiele. Aber wenn alle fit sind, sollte da natürlich ein klarer Matchup-Vorteil sein. Allein schon outside werden ja wahrscheinlich Evans und Antonio Brown am meisten spielen und Godwin wahrscheinlich im Slot. Und ich weiß nicht, wer dann genau wen covert, aber einer von beiden, von Evans oder Antonio Brown, sollte ja eigentlich ein ganz gutes Matchup haben. Das ist natürlich dann die Frage, was für Plays gecallt werden, ob es dann wieder nur tief geht oder ob halt auch mal ein bisschen mit Inside Breaks gearbeitet wird, was eigentlich auch für Mike Evans, der zwar viele Verticals läuft, eigentlich in Tampa, weil mit James immer ganz gut geklappt hat, die Inside Breaks. Also da kann er auch schon Separation erzeugen. Da sollte eigentlich, also einer von beiden Wide Receivern, ich weiß jetzt nicht, wer von wem gecovert wird, sollte da eigentlich ein gutes Matchup haben. Und ich meine, bei euch ist nicht Kendricks irgendwie, ist der schon out oder ist der questionable? Oder
der ist out, ja.
Gut, ich meine, mit Running Backs können wir, ich meine, da könnt ihr jeden Linebacker hinstellen, die kriegt ihr gecovert. ich weiß nicht, ob Gronk dann, ob er von von Harrison Smith gecovert wird oder ob er von einem, von, primär von einem Strongside-Linebacker gecovert wird. Ja, ich meine, wenn er von Harrison Smith gecovert wird, wird es natürlich ein bisschen schwieriger für ihn. Wenn er irgendwie, wenn Leftwich es schafft, ihn gegen Linebacker zu stellen, dann sollte das eigentlich auch ein ganz gutes Matchup sein. Gerade dann tief über die Seams hat Kronka dann in letzter Zeit dann doch noch mal ein bisschen Explosivität gezeigt. das ist eigentlich so die Hoffnung, dass darüber was geht oder halt einer der beiden Outside Receivers eigentlich ein gutes Matchup haben sollte. Und natürlich, ja, ich meine, der Pass Rush der Vikings, da hat eigentlich die Offensive Line der Bucks müsste eigentlich wieder fit sein komplett. Das sollte eigentlich ganz gut laufen für die Bucks. Also die Trenches sollten auf der Seite des Balles eigentlich von den Bucks gewonnen werden. Das heißt, eigentlich sollte Brady genug Zeit haben, durch seine Reads zu gehen, was ja dann auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man tiefer Shot klappt, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat. So eigentlich sollte das Matchup gar nicht so schlecht sein für die Bucks, aber bin mal gespannt. Ich meine, die finden schon einen Weg, es irgendwie zu versauen. Also da macht man sich keine Hoffnung.
Also ich bin das vor dem Podcast durchgegangen und dachte mir so, oh, also wie du sagst, das Wichtigste eigentlich für mich ist, dass Brady alle Zeit der Welt haben wird. Er sei denn, Zimmer blitzt wirklich sehr aggressiv und selbst dann spielt Brady ja dieses Jahr gegen den Blitz wirklich gut. Nicht überragend, würde ich sagen, aber schon gut bis sehr gut. Und und dann hast du schon angesprochen, du selber kannst so unglücklich sein mit dem Playcalling, wie du willst, Timo. Aber gegen diese Vikings-Corner, die 2 von 3 eben im Moment nicht Cameron Dantzler heißen, wird ein Godwin vor allen Dingen im Slot gegen den Gladney, glaube ich, sehr, sehr frei aussehen. Antonio Brown, ich bin noch nicht so der Fan von Antonio Brown bei euch. Vielleicht siehst du ein bisschen positiver.
Nee, aber, Fan bin ich auch nicht.
Aber gegen den Chris Boyd, der zwar verbessert ist, aber jetzt auch alles andere als ein solider Corner ist, sehe ich einfach viel zu viele Angriffspunkte. Und dann kommt eben die Sache noch dazu, dass Eric Kendricks fehlt gegen den Brady, der, wie wir gesagt haben, immer wieder den Running Back Pass nimmt. Und wenn Fournette und Rojo nicht gerade wieder jeden zweiten Ball droppen, dann sehe ich einfach keinen Grund, warum wir den Ball nicht gegen uns bewegen sollte. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht, den anderen Vikings-Fans hier im Podcast, aber ich bin da sehr, sehr pessimistisch.
Also ich sehe bei unserer D-Line auch nicht wirklich einen großen Angriffspunkt, sollten die Buccaneers auf Run setzen, weil da sind wir halt auch ziemlich, ziemlich überfordert schon die ganze Season damit. Also diese Defensive Line stoppt keine Oma am Rollator, die da durchspazieren will. Also und ein Rojo zuletzt, über die letzten 3-4 Games legt er halt auch einen Schnitt von 5, irgendwas Yards pro Run hin. Also
ja gut, da war der eine irgendwie 98 oder 95.
Ja gut, der hat natürlich den Schnitt hochgedrückt. Ja, na klar, aber also auch so, selbst sollten die Buccaneers es mit einem konservativen Ansatz probieren, selbst da sehe ich nicht wirklich, dass wir die stoppen könnten.
Ja, also ich meine, die Vikings Defense ist eigentlich durch die Bank weg in allen Punkten ähnlich. Also sie ist 16 insgesamt, 16 gegen den Pass, 18 gegen den Run. Also ist halt eine, ich sag mal, unterdurchschnittliche Defense. Das, wenn man auf den Beginn des Jahres guckt, muss man ja schon fast als Erfolg sehen, wo die Defense ja wirklich wie eine der schlechtesten der Liga ausgesehen hat. Das hat sich mittlerweile ein bisschen stabilisiert, aber ja, man muss eigentlich wirklich hoffen, dass beim vertikalen Passspiel irgendwas schief geht, warum auch immer, weil ansonsten sehe ich da auch keine Angriffspunkte. Ist von den Pressekonferenzen und den Interviews würde ich ein bisschen darauf gehen, dass viel geblitzt wird, weil da wurde immer wieder schon gesagt, dass man wohl Pläne hat, um Brady unter Druck zu setzen. Deshalb, wenn sowas angekündigt wird, schon, also wenn sowas in den Interviews vorher schon gesagt wird, dann ist da meistens irgendwas, was sie versuchen, ob das sein wird, dass man Defensive Ends verstärkt in die Mitte bringt, so wie man es gegen Brees mal gemacht hat, oder ob das halt ein stärkeres Blitzing ist. Ja, ich denke schon, dass man da irgendwas versucht, weil aus dem normalen Foreman Rush wird es gegen diese O-Line, die halt eigentlich auch keinen echten Schwachpunkt hat, gerade jetzt, wo wieder alle fit sind, wird das mit der D-Line nicht funktionieren, auch wenn Odenigbo jetzt vergangene Woche mit 8 Pressures sein Career-High hatte, aber damit würde ich jetzt nicht rechnen, dass das gegen hauptsächlich Donovan Smith wird dagegen überstehen, oder natürlich auf der anderen Seite noch viel weniger gegen Wirfs, der eine super Rookie-Saison spielt. Da sehe ich nicht viele Angriffspunkte. Also da muss man hoffen, dass man irgendwie mit Blitzpaketen durchkommt und dann vielleicht irgendwo wieder eine Interception, im Optimalfall ein Pick-Six oder sowas mal rausholt. Weil ansonsten sehe ich keine Chance, diese Offense zu stoppen im Moment. Auch die Receiver-Matchups, selbst mit Dantzler, so gut wie der auch gespielt hat, aber ich bin mal gespannt, wie der das physisch gegen Evans lösen wird, weil da mal ganz entspannte 23 Kilo Gewichtsunterschied zwischen beiden Spielern liegen, obwohl Dantzler gar nicht so viel kleiner ist. Aber ich meine, da hat Evans natürlich allein physisch schon einen großen Vorteil. Und die Physis war halt eben vor allem das, was Dantzler in den letzten Wochen eigentlich sehr geholfen hat, weil er sehr physisch gespielt hat, sehr viel gebumpt hat. Das ist halt was, das machst du gegen DJ Chark, aber das machst du nicht gegen Mike Evans. Zumindest nicht, wenn du eben wirklich 50 amerikanische Pfund beziehungsweise 23 Kilo knapp leichter bist. So, da ist einfach ein Riesenunterschied zwischen den beiden. Und auf der anderen Seite Godwin gegen Gladney. Ich sehe Gladney nicht so kritisch in diesem Jahr, der hat durchaus seine Momente gehabt, aber das ist ein Matchup, in dem Godwin Gladney eigentlich zerreißen müsste. Und Antonio Brown gegen Boyd natürlich auch und auch auf Tight End. Also du hast es schon gesagt, wenn da Linebacker draufkommt, dann sehe ich da einfach keine Lösung für Gronkowski. Da hätte es halt einfach Eric Kennedy's gebraucht. Und dass der fehlt, ja, da ist dann auch in der Mitte des Feldes das Tor offen. Dementsprechend, ich sehe einfach im Moment nicht den Punkt, wo man diese Offense stoppen möchte, wenn man nicht irgendwo Fehler provoziert, beziehungsweise aus irgendeinem Grund, auch warum auch immer, das vertikale Passspiel nicht klappen sollte. Ja, gehen wir auf die andere Seite des Balles. Da haben wir, denke ich, ein Matchup, was knapper ist. Da im Gegensatz zu den Vikings die Buccaneers eine starke Defense haben, Nummer 6 laut EPA pro Play, Nummer 1 Run Defense, was natürlich beim Ansatz der Vikings nicht unbedingt vorteilhaft ist. Deswegen auch da, Timo, fang wieder an. Wo siehst du die Matchup-Vor- und Nachteile der Buccaneers-Defense gegen die Offense der Vikings und wo glaubst du, können die Vikings diese Defense eben eventuell doch auch attackieren?
Das Interessanteste erstmal auf Makroebene natürlich in dem Matchup ist natürlich der Blitz von den Bucks gegen Cousins und das Play-Action-Game. Ich meine, dass die Bucks sehr viel blitzen werden, ist kein Geheimnis. Und ich meine, Cousins hat diese Saison gegen den Blitz nicht gut ausgesehen bis jetzt. Oder was heißt Cousins? Generell hat die Vikings-Offense hat gegen den Blitz nicht gut ausgesehen. Also sind da irgendwo die Passing Grade jetzt von Cousins ist da irgendwo bei 25 angesiedelt. Aber was natürlich zu bemerken ist, die Vikings haben jetzt noch nicht gegen diese klassischen Blitzing-Teams gespielt. Also sie haben nicht gegen die Jets gespielt, sie haben nicht gegen die Steelers gespielt, nicht gegen die Ravens. Die Bills haben sie auch nicht gespielt. Also gegen diese klassischen Teams, die viel blitzen, haben die Vikings noch nicht gespielt. Das heißt, die werden sich noch nicht auf den Blitz so vorbereitet haben, wie sie sich jetzt wahrscheinlich auf die Buccaneers vorbereiten. Das heißt, es kann natürlich sein, dass Cousins und die Vikings die Bucks da schon ein bisschen überraschen werden und die werden, denke ich mal, Lösungen sich überlegen gegen den Blitz. Also ich meine, müssen sie ja. Ob die dann klappen, wird man sehen. Aber zumindest müssen sie sich irgendwas überlegen, weil sie ja wissen, die Bucks werden viel blitzen. Aber das wird auf jeden Fall interessant, ob die Vikings halt mit mehr Vorbereitung auf den Blitz da Lösungen finden werden. Und ja, aber was die Matchups angeht, ich nehme an, dass Carlton Davis Justin Jefferson 1-gegen-1, also dass er ihn shadowen wird, hat er eigentlich fast die ganze Saison über gemacht. Es hat eigentlich auch ganz gut geklappt, bis auf Tyreek Hill, aber gut, das ist halt nochmal eine andere Hausnummer. Tyreek Hill und Patrick Mahomes, obwohl Justin Jefferson jetzt nicht viel schlechter spielt, aber ich glaube, allein vom Typ her ist Tyreek Hill halt irgendwie nochmal eine ganz, ganz, ganz andere Hausnummer, wie der halt Separation gewinnt. Deswegen gehe ich davon aus, dass das eigentlich gar nicht so schlecht sein wird, aber ich meine, Justin Jefferson, ich will einfach so eine gute Saison. Ich denke jetzt nicht, dass der den 1-gegen-1 kalt stellen kann. Also der wird schon seine Momente kriegen. Das kann man wahrscheinlich nicht verhindern. Aber die Hoffnung ist natürlich einfach, dass er in einigermaßen unter Kontrolle hält, dass er jetzt nicht irgendwie für 150 Yards oder so fangen kann. Und ja, ich meine, ansonsten haben wir natürlich über den Slot könnten wir ein Matchup-Problem mit Adam Thielen bekommen. Sean Murphy Bunting spielt nicht ganz so eine gute Saison. Der hat eher mal ein bisschen Probleme in Coverage. Jamal Dean hat jetzt wieder so ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt die letzten Wochen. Hat meistens da mal gespielt, aber war nie richtig fit. Und dann sind sich die Bucks Defense auch nicht einig, wen von den beiden sie outside aufstellen und wen im Slot. Deswegen, also da sehe ich schon gute Angriffspunkte auf jeden Fall für die Vikings, dass sie da irgendwie gerade auch gegen den Blitz dann mit schnellen Pässen über den Slot, über vielen, wenn sie ihn in den Slot stellen, dass sie da angreifen können. Und natürlich, ich meine, Dalvin Cook natürlich gegen die, ich nehme an, dass Devin White eher die Running Backs covern wird und Lavonte David eher immer ein Tight End. Und ich meine, Dalvin Cook gegen Devin White ist natürlich ein Mismatch. Wenn sie Dalvin Cook auch mal ein bisschen über die Line of Scrimmage laufen lassen vom Pass. Also ich meine, Devin White ist halt irgendwie so ein Spieler, der ist total explosiv und total schnell. Und also wenn du jetzt hinter der Line of Scrimmage einen Pass auf Dalvin Cook wirfst, dann kannst du davon ausgehen, dass Devin White den gut tackeln kann. Und auch, ich meine, der reagiert da ziemlich schnell. Aber wenn sie halt mal Dalvin Cook wirklich mal 5 Yards tief laufen lassen würden und dann ins Matchup gegen Devin White gehen lassen, wo er dann wirklich dann separieren kann von ihm, das ist ein Matchup, wo der natürlich mit seiner Athletik eigentlich definitiv Vorteile hat gegen Linebacker wie Devin White. Da bin ich einfach mal gespannt, ob Kubiak sich da was überlegt hat, weil ich glaube, Dalvin Cook kriegt sonst meistens den Ball nur hinter der Line of Scrimmage bei euch. Ja. Also der nicht so einer wie Kamara oder McCaffrey, der da wirklich auch mal 5 Yards tief geht, was halt eigentlich optimal wäre gegen unsere Linebacker. Bin ich mal gespannt. Weil mit Screenpassen geht nicht viel. Mit Screenpassen oder Passen in die Flight geht eigentlich nicht viel gegen unsere Linebacker.
Ja, du hast mir ziemlich aus der Seele gesprochen. Was ich jetzt hier noch relativ weit oben auf dem Papier stehen habe, ist, dass euer Inside-Pass-Rush auch ohne Blitz wirklich sich gewaschen hat. Domokunzu ist dann natürlich der bekannte Name, aber auch ein William Goldston, ein Jason Pierre-Paul, der immer mal wieder auch Inside kommt. Daher meine Frage, wie sinnvoll ist es überhaupt, gegen uns zu blitzen, auch wenn Cousins natürlich, wie du gesagt hast, bisher gegen den Blitz eher schlecht aussah. Aber unsere Interior Offensive Line ist, denke ich, allen Zuhörern bewusst, was das für eine Pass Protection ist. Und würdest du überhaupt so viel blitzen oder würdest du vielleicht doch auf den Pass Rush, besonders den Interior Pass Rush setzen?
Ich denke schon, dass das mit dem Blitzen ganz sinnvoll ist. Ich glaube auch, dass die Cornerbacks das so ein bisschen brauchen, weil die sind ja schon noch schon alle noch sehr jung und denen wird natürlich schon viel geholfen vom Pass Rush, gerade vom aggressiven Pass Rush. Die müssen normalerweise nicht sehr lange covern und Ja, müssen nicht so tief covern, weil sie eigentlich wissen, dass der Ball sehr schnell geworfen werden muss. Und deswegen eigentlich die meisten Quarterbacks schaffen es nicht in der Zeit, so tief zu werfen. Das war ja auch das, was gegen die Chiefs passiert ist. Ich meine, Patrick Mahomes kannst du halt einfach blitzen, wie du willst. Der macht einfach 3 Schritte zurück und wirft dann trotzdem 70 Yards. Und das ist natürlich was Kirk Cousins können. Und deswegen also generell die kurzen Pässe zu forcieren durch einen Blitz, das steht der Secondary, glaube ich, schon ganz gut zu Gesicht. Weil es doch einigermaßen, also dieses Jahr schon oft tief geschlagen wurde. Auch bei Spielzügen, wo sie dann letztendlich, wo es dann nicht zum tiefen Pass kam, weil der Quarterback unter Druck war. Deswegen ist es, glaube ich, das ist einfach die Philosophie und ich bin nicht sicher, dass es anders so für ein ganzes Spiel gut klappen würde mit der Secondary, wenn man das nicht machen würde.
Ja, also ich sehe die Geschichte ähnlich. Also den Pass Rush, egal ob der jetzt per Blitz kommt oder die D-Line da einfach nur kommt, da wird's mir ganz unwohl bei unserer Interior Offensive Line. Also gerade allein schon die Namen hier, und Jason Pierre-Paul und Shaq Barrett, letztes Jahr Sack Leader, dann Devin White auf dem Blitz mal, ein Damo Kongsu dazwischen. Oh, das hört sich überhaupt nicht gut an für jemanden, der diese Vikings O-Line jetzt die ganze Season mal beobachtet hat und weiß, wie ihn Kunst kann. Und ja, dazu halt auch in der Defense. Ich meine, klar, Carlton Davis sah jetzt letzte Woche nicht unbedingt gut aus, aber es ist Tyreek Hill und man sagt ja immer, you can't teach speed. Und diesen Speed hat Jefferson einfach nicht. Demher glaube ich, mit Carlton Davis, mit einem Jefferson deutlich besser zurechtkommen, auch wenn er ihn nicht neutralisieren kann. Den einzigen wirklichen Angriffspunkt, den ich gefunden habe bei den Bucks, den man wirklich gezielt attackieren müsste, wäre eben Slot Corner Murphy Bunting. Der halt diese Season so plus minus 76% Completion zulässt mit 12,4 Yards pro Catch. Also da kommt dann halt uns wieder in die Quere, dass Karl Rudolph sehr wahrscheinlich out sein wird und man bei unserem anderen Teil, denn bei Irv Smith, selbst wenn er spielt, nicht wirklich weiß, wie fit wird er sein, da der halt auch die ganze Woche mit Injuries zu kämpfen hatte. Dieses ist eine Back-Injury und der halt auf questionable steht und wenn er dann spielt, wie fit wird der sein, wissen wir nicht. Und von dem her glaube ich, werden wir uns da schwerer tun, als es ein Sleep sein wird. Vom Run erwarte ich eigentlich überhaupt nicht viel in dem Game. Also ich hoffe, dass wir sehr schnell erkennen werden, dass das Running Game, wenn es dann tatsächlich wie erwartet ineffektiv sein wird, nicht die Lösung für das Game sein kann und uns dann entsprechend umorientieren und Thielen und Jefferson, die beide ja vor allem auch Slot spielen können, auch dementsprechend in das Matchup mit Murphy Bunting bringen werden. Ansonsten sehe ich nicht viel Chance, wie wir da mithalten können über 4 Quarter.
Ja, ich habe halt auch die Befürchtung, dass das halt sehr früh sehr runlastig erstmal sein wird und man sich deswegen ja relativ schnell auch einen Rückstand fangen wird. Schon so irgendwie wieder das Gefühl, man wird sehr schnell zurückliegen, einfach aufgrund der Tatsache, dass man sehr früh viel laufen wird. Dann wird es danach natürlich weniger sein mit dem Laufspiel, sodass du am Ende im Boxscore wieder nur 12 bis 15 Touches für Cook drinstehen hast, weil es einfach das Gamescript nicht hergegeben hat. Dann macht Cousins hier und da noch 1, 2 Fehler gegen den Druck und dann hast du in der nächsten Woche wieder die Diskussion, wie man Dalvin Cook mehr Touches gibt. So, das ist so meine Horrorvorstellung, die ich jetzt wieder vor Augen habe, weil ja, wir haben es schon gesagt, also die Bucks-Defense ist die beste Run-Defense der Liga. Dagegen wirst du nicht laufen. Und je schneller die Vikings das im Coaching-Staff realisieren, desto besser die Chancen, dass da irgendwie was geht. Ansonsten auch outside. Jefferson dürfte sein Duell gegen Davis gewinnen. Wie klar, weiß man nicht. Also die Cornerbacks sind so ein bisschen das Einzige, wo ich im Moment so ein bisschen Angriffspunkte sehe, weil Jamil Dean ist doubtful. Das heißt, wird wohl wahrscheinlich nicht spielen. Und dann hast du halt da die möglichen Angriffspunkte. Murphy Bunting du hast es schon gesagt, von seinem Grading her ungefähr auf dem Niveau von Glennay dieses Jahr. Also so wie wir gesagt haben, dass Goodwin wahrscheinlich Glennay zerreißen wird, sollte Thielen eigentlich Murphy Bunting zerreißen. So, ja. Das ist ein Duell, was auf jeden Fall gewonnen werden sollte. Aber ansonsten, ich befürchte halt auch eigentlich, dass die Vikings wieder sehr viel Screen Game versuchen reinzubringen für so als den Counter auf den Blitz und dabei halt eben ignorieren, dass die Linebacker halt beide so athletisch und so schnell sind, dass die Screen Game halt relativ easy kaputt machen. Und ja, deswegen glaube ich, werden die ersten gescripteten Drives, die könnten verdammt hässlich werden aus Vikings Sicht. Da kann man nur hoffen, dass man da sehr schnell erkennt, wo es da vom Gameplan her hingehen sollte. Ansonsten, ja, Interior O-Line gegen deren Interior D-Line. Ich glaube, da ist alles zu gesagt worden. Außen sehe ich die Matchups ein bisschen besser. Unsere Tackles spielen dieses Jahr sehr solide. Sowohl Reeve als auch O'Neill. Ich mache mir da keine großen Sorgen, dass die mit JPP und auch mit Barrett halbwegs klarkommen. Klar, möglich ist, dass auch JPP und Barrett hier und da mal ihren Stich setzen werden. Aber normalerweise, wenn O'Neill und Reeve halbwegs normal spielen, wie sie dieses Jahr gespielt haben, dann sollten die das Spiel nicht über die Edges verlieren, sondern ich mache mir eher Sorgen, dass es halt durch die Mitte wieder sehr, sehr viel Druck geben wird, dass es durch den Blitz sehr, sehr viel Druck geben wird und dass die Vikings darauf eben erstmal gerade am Anfang die falschen Antworten haben werden und ja, dass es da zu Anfang einige Hits gegen Cousins geben dürfte und man dann relativ schnell schon im Aufholmodus sein wird, weil man doch eventuell früh in Rückstand geraten könnte. Und dann kommen natürlich eben auch die Fehler. Und das muss man halt absolut vermeiden. Also die einzigen Chancen sehe ich halt wirklich über Thielen im Slot, über Jefferson, wenn der sein Matchup Outside gewinnt. Ansonsten wird das Ding nicht funktionieren. Vor allem, was Timo ins Spiel gebracht hat, ja, Running Backs, die gut Routen laufen können, sind vielleicht gegen Devin White ein gutes Mismatch. Cook ist aber kein sehr guter Route Runner und es hat Gründe, dass der nicht tiefer als LOS angeworfen wird. Mal abgesehen davon, dass er auch nicht die allerbesten Hände hat. Deswegen würde ich da jetzt nicht drauf setzen. Also es hat ja auch durchaus schon die ein oder andere Interception dieses Jahr gegeben, die auf Cooks Konto gegangen ist, weil er entweder eine Route nicht richtig gelaufen ist, weil er nicht geguckt hat. Also es hat Gründe, warum er in dem Bereich nicht angeworfen wird, obwohl er eigentlich in Space ein sehr gefährlicher Spieler ist, den man normalerweise damit auch im Receiving Game einbinden können sollte. Aber es hat bisher unter keinem Offensive Coordinator ist das gemacht worden und ich glaube, das sagt dann weniger über den Offensive Coordinator, sondern vielmehr über Cook aus, dass das einfach nicht sein Game ist. Und deswegen befürchte ich, werden wir das auch gegen die Buccaneers nicht sehen.
Das kann gut sein, ja. Da haben sie wahrscheinlich ein bisschen Glück.
Gut, ich denke, damit haben wir eine ganz gute Preview geschafft. Wir werden jetzt in die letzte Runde gehen. Klassischerweise zuerst die Tipps und dann jeder mit einer Bold Prediction. Und wie immer gilt, der Gast beginnt. Timo, dein Tipp für Sonntag?
Also, es wird knapp, sage ich mal. ihr habt ja gesagt, dass die Bucks vielleicht in Führung gehen. Das kann gut sein, aber die werden sich drauf ausruhen, was sie irgendwie öfters machen. Und die Vikings werden auf jeden Fall im Spiel bleiben. Deswegen, es wird auf jeden Fall knapp, aber ja, letztendlich glaube ich dann doch, dass sich die Bucks mit ein bisschen Glück durchsetzen können, aber es wird auf jeden Fall ein enges Spiel. Es bleibt auf jeden Fall unterm Touchdown, denke ich. Von der Differenz her.
Jan?
Ja, sehe ich ähnlich. Ich würde, wenn ich jetzt ein Endergebnis tippe, auf ein 41 für die Bucks zu Ah, lass mich überlegen. Zu 38 gehen. Ich glaube, ein Field Goal dazwischen.
Okay. Jonas.
Boah, ich traue es unserer Offense nicht zu, 38 Punkte gegen diese Defense zu machen. Vor allem eben, wenn man unsere offensive Marschroute in der ersten Halbzeit, die von der ich ausgehe, berücksichtigt. Deswegen, ich glaube, unsere Offense wird spät Punkte machen. Wird dann, wenn sie gezwungen ist zu passen, das auch effizient tun. Aber ich befürchte halt, dass es dann schon zu spät sein wird. Und deswegen glaube ich auch, dass die Vikings mit mehr als einem Touchdown verlieren. Und ich hab's in der Gruppe schon geschrieben. Also dieses Spiel wird entweder Shootout oder Blowout, weil unsere Defense wird die Buccaneers nicht stoppen. Und deshalb sehe ich ein 35 zu 24 für die Buccaneers.
Ja, da sind sich Jonas und ich mal wieder einig. Auch ich sehe nicht, dass, ich glaube, das Spread ist bei 6,5. Ich sehe nicht, dass die Vikings covern. Auf dem Papier stehen. Einfach, weil ich auch, ja, ich weiß, Timo, du bist immer so ein bisschen pessimistisch, was dein Team angeht. Aber sag dir, die Vikings sind auch leid geprüft. Und ich sehe auch den Backdoor-Cover nicht so wirklich, dass wir, also, schwach anfangen und dann doch irgendwie wieder rankommen. Dafür ist die Defense zu gut von euch. Und dafür ist auch unser Team nicht gemacht. Vor allem unser Coaching-Staff ist dafür nicht gemacht. Gut, zum Abschluss, jeder noch eine Bold Prediction. Timo, hast du eine?
Bold Prediction. Ich sag mal, dass Defensive Lineman bei den Bucks eine Interception fängt. Das wird wieder irgendwas Grobes.
Dann wollen wir auch den Namen
Von
hören.
der, den Namen, ja. Interior oder Ex? Ich sag mal, Shaq Barrett fängt eine Interception.
Ich behaupte, in der Abwesenheit von Kendricks hat Troy Dye Coming-out-Game
Oha.
pickt eine Interception und schallt Gronkowski kalt.
Okay.
Es heißt nicht umsonst Bold.
Das stimmt allerdings. Ja,
Ja, bold war das. Um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja, ich habe letzte Woche Glück gehabt mit der Rookie Interception. Habe Dantzler da gecallt gehabt. Ich sag, bei irgendeinem Deep Shot holt sich dann dieses Mal Gladney seine erste.
Ich denke, dass Brian O'Neill ein Touchdown fängt. Brian
Jo.
O'Neill in the Offensive Tackle. Wir haben wahrscheinlich nur wirklich einen guten Tight End, der auch noch angeschlagen ist. Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir häufiger mal mit sechs Offensive Linemen spielen. Und Brian O'Neill war, meine ich, Tight End, zumindest in der Highschool. Ich weiß nicht, ob er nicht sogar noch am Anfang im College da war. Und da könnte ich mir so einen Trickplay an der Goal-Line vorstellen.
Am College war er kein
Gut.
Tight End mehr. Am College war er kein
Okay,
Tight
aber
End
in der
mehr.
Highschool.
Aber er hat auf dem College mit mehreren Trickplays, glaube ich, zwei oder drei Touchdowns gefangen. Ich glaube sogar einen Big Gainer irgendwo gehabt mit 50 oder 60 Yards mit einem Catch, wo man auch bei einer Short-Yardage-Situation ihn rausgeleakt hat. Also er kann es schon. Und ich bin eigentlich überrascht, dass wir im dritten Jahr sind und er noch keinen Touchdown hat, weil damit habe ich eigentlich relativ früh gerechnet, dass man das mal tut.
Also gut.
Ja, das
Da ist mal
könnte
meine.
funktionieren
Ich bedanke mich bei Timo. Folgt Timo auf Twitter, vor allen Dingen unter PFF-Mu. Fragt ihn eine Information, die ich jetzt seit mehreren Jahren nicht rausgefunden habe, für was steht Mu? MOO, Entschuldigung. Ansonsten bedanke ich mich bei den Zuhörern. Wir bedanken uns bei Timo. Danke an Jonas und Jan. Und wir hören uns wie immer nach dem Spiel.
Skål.
Skål!